Gibt's denn einen Diskussionsbedarf zu dem Thema Kritik? Zu den Beispielen? Ich mache noch eine. Ja, bitte, klar.
Ich habe so vom Grundsatz her das so verstanden, dass die Art, die Kritik übt, doch eigentlich ziemlich folgenlos ist, weil sie nicht erfolglos ist. Notwendigerweise. Weil sich immer auf den Standpunkt der Gegenseite verpflichten lässt. Könnte ich bisher vermehrt, dass man nur dann überhaupt ein Viertel von Erfolg rauskommt, wenn man das macht. Also, dass wenn man jedenfalls, wir können nicht studieren, weil wir haben keine Zeit mehr. Dass man dann der Staat auf die Idee kommt, da könnte was dran sein, also müssen wir die Prüfungsordnung mal ein bisschen modifizieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es richtig ist, aber dass es in dieser Welt halt, wie der was sagt, das einzige Mittel ist, dass überhaupt halt ein Fenster gehört wird, weil das überhaupt halt auch die Fahrzeugfeedback und wahrgenommen wird. Wenn man, also wenn man wirklich klar machen kann, dass was jeder macht, schädigt uns insoweit, dass wir das nicht mehr machen können, was wir von uns wollen. Das hat man auch Erfolg. Ja.
Ob man gleich Erfolg kriegt, ist noch eine zweite Frage, ja. Also erstmal ist das Argument, dass du sagst, ja, so eigentümlich läuft die demokratische Debatte. Kritik wird nur dann als seriös genommen und ernst genommen, wenn man sich auf die andere Seite stellt und denen, die einem die unangenehmen Umstände servieren, nachzuweisen versucht, wir können die Funktion, die ihr von uns wollt, in eurem Interesse nicht erfüllen, wenn das und das nicht korrigiert wird. Einerseits, das ist im Argument die totale Unterwerfung unter die Maßstäbe, das ist klar. Die andere Seite, es ist dann, und es liegt auch in der Natur dieses Appells, es ist dann auch wirklich das Urteil der anderen Seite, ob sie dem Recht geben oder nicht. Also ob sie wirklich sagen, ja, also stimmt, die Workload der Studenten ist jetzt echt zu hoch, streichen wir zwei Kurse, den Rest können sie doch wirklich abwickeln. Es ist wirklich das Urteil der anderen Seite. Es ist dann nicht mehr die Betätigung des eigenen Interesses. Es ist wirklich, ob die andere Seite zu dem Urteil kommt. Und in der Hinsicht ist nicht zu leugnen, der demokratische Dialog läuft wirklich so. Das Protest sich der Regierung oder dem jeweiligen dem entgegenstehenden Interesse präsentieren muss als, es ist doch zu eurem Besten. Und dann sagen die, offensichtlich die, die die Macht haben, ja, die Entscheidungen über die Lebensbedingungen anderer fällen können, die sagen dann, okay, das ist in unserem Sinn wirklich besser. Oder die sagen, nee, ihr klagt halt, weil es euch schwer gemacht wird, aber leicht machen wollten wir es euch nicht. Beides kommt vor, beides ist üblich. Eigentlich muss man sagen, wir hatten jetzt ein Jahrzehnt Studentenprotest. Und da gab es immer wieder die Kritik an der Finanzausstattung der Unis, an den Studiengebühren, an dem zu niedrigen BAföG. Also eigentlich ist es ein bisschen gehört sogar zum Studentenleben dazu, dass man einmal in der Studentengeneration Studentenstreik hat. Das ist einfach eine eingeführte Abteilung des Lebens heutzutage. Und da wird auch immer, bei der Gelegenheit wird immer auch an 68 zurückerinnert und die Sache hat eine große Tradition und so weiter. Das gehört so ein bisschen hin. Und ein Jahrzehnt lang ist ausdrücklich nicht drauf gehört worden. Hat man genau umgekehrt entschieden, nein, die Unis kosten immer noch zu viel, die Studienzeiten sind immer noch zu lang, die Ausflipper, die Studienabbrecher sind zu viele, das heißt, wurde immer übersetzt in, die Studenten kommen mit der Universität nicht zurecht, man muss sie mehr an die Hand nehmen, man darf ihnen nicht zu viel Freiheit lassen, dann studieren sie das Falsche oder auch gar nicht. Man muss sich nach jedem Semester prüfen, dann ist die Zeit zwischen Lernen und Prüfen kurz genug, dann wissen sie, was sie zu tun haben. Es ist zu schwer für die, 6 Semester zu studieren und nach 6 Semestern eine Prüfung über alles abzulegen. Das war jetzt ein Jahrzehnt lang die Geschichte. So, und jetzt finden sie tatsächlich Gehör. Und da muss man immer noch vorsichtig sein, mit was wirklich korrigiert wird. Erstmal finden sie Gehör im Sinn von, ja, sie werden ernst genommen als eine ernsthafte Generation von Studenten, die nicht blau machen will, die nicht Revoluzzer sein will, sondern die sich echt um die Institution Universität und ihre Rolle in der Gesellschaft sorgt. So, das ist erstmal das Plus. Und jetzt merkt man jetzt, aber das führt schon in das Thema von nächster Woche eigentlich. Jetzt gibt's von beiden Seiten praktisch ein Spiel mit Symbolen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Die Studenten sagen, die überhöhen ihr eigenes Dasein sehr. Die sagen, wir wollen zu kritischer Reflexion befähigt werden und ein Studium haben, in dem man kritisch reflektieren und sich auch humanistische Bildung, dem humanistischen Bildungsideal nachstreben kann. Das sagen sie, weil ihnen die Arbeit zu viel ist, weil das Studium zu teuer ist, weil sie nicht in die Unis reinkommen oder für viele das mit der Geld eine echte Schranke ist. Alles echt, alles nicht zu bestreiten. Nur, das ist gleich so überhöhend, das entspricht ihrem eigenen Studierwillen in Wahrheit gar nicht. Es ist doch nicht so, dass diese Leute abends Philosophen lesen würden, wenn ihnen eine Stunde weniger Studienzeit, also eine Prüfung erlassen würde.
Es erlaubt denn dieses Urteil, also mal ganz abhängig von, wir waren ja dabei zu sagen, man soll ein Schritt zur Kritik ist nicht sozusagen beliebige Urteile des eigenen Geschmacks anzuwenden. Ich halte das Urteil, die Studenten seien nur faul wollen, faulenzen, halte ich für ein ähnliches Geschmacksurteil wie der Student, der sagt, mir liegt etwas daran, eine Ausbildung zu erfahren, die über das reine Ansammeln von Fähigkeiten, die direkt vermarktbar sind, hinausgeht. Also klar, da kann man sich auch hinsetzen und sagen, ja, nee, der Student verkennt da sein eigenes Interesse und eigentlich ist das gar nicht so. Also sowas ärgert mich einfach. Wie kann man sich hinsetzen und sagen, also das sei jetzt nur, man nimmt sozusagen sämtliche Argumente und sagt, naja, bei dem handelt es sich um ein richtiges und bei dem um ein falsches und bei dem um ein geheucheltes. Also nur mal auf dieses Interesse zurückzukommen. Es wurde als methodische Hinführung zu dem Thema angekündigt. Und gemessen daran bin ich jetzt etwas insofern enttäuscht, als dass ich diese zwei beschriebenen Situationen, die erste ist ja, am Beginn ist das Eigeninteresse, das ist ja erstmal durchaus nachvollziehbar, also wir kennen uns alle selber gut, meistens steht das Eigeninteresse am Anfang unserer Handlungen oder zumindest sehr häufig. Und dann gibt es eine jetzt kritisierte Möglichkeit, es werden vermeintliche, geheuchelte Gemeinwohlinteressen als Möglichkeit genutzt, das Eigeninteresse durchzusetzen. Die am Schluss sich abzeichnende oder bessere Möglichkeit, die bessere Möglichkeit, ob es jetzt wirklich eine Alternative ist, das würde ich jetzt bezweifeln, die bessere Möglichkeit sei die, Eigeninteresse ist in Ordnung und danach komme, das sei entscheidend, die Aneignung objektiven Wissens über den Sachverhalt. Also, wer sagt denn, das möchte ich dann erstmal nachgewiesen bekommen, dass ich jetzt als Student, der sagt, eine ökonomische, sozusagen rein ökonomische Ordnung des Studiums ist nicht nur unter idealistisch-humanistischen Gesichtspunkten unsinnig, sondern auch unter wirtschaftlichen. Sieht man ganz gut, jetzt gibt etliche Unternehmen, die sagen, ja mein Gott, was macht ihr denn mit den ganzen Bachelor-Leuten? Ja? Also ich kann methodisch oder sage ich mal analytisch, kann ich den Unterschied zwischen den zwei beschriebenen Möglichkeiten nicht feststellen, weil am Schluss steht halt das, was jetzt irgendjemand von uns oder das hält halt der eine nur für geheucheltes Gemeinwohl und der andere hält das für objektives Sachwissen. Und davon abgesehen, in bestimmten Fragen gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Also ist es zum Beispiel bei der Kritik an Umweltverschmutzung unsinnig zu sagen, ihr könnt doch gar nicht eurem Interesse gemäß handeln, weil es eurem Interesse im Prinzip zuwiderläuft. Also es ist so eine gängige, wenn nicht sogar die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen überzeugenden Möglichkeiten überhaupt zur Begründung moralischer Normen. Wenn ich jetzt die Norm aufstelle, man darf mir selber nicht wehtun und das empfinde ich halt so, ja, welches Argument soll ich anderes haben, als zu sagen, pass mal auf, wenn du anerkennst, dass das eine sinnvolle Norm auch für dich sein könnte, dann können wir vielleicht die Norm durchsetzen. Also da ist doch nichts. Das ist doch sozusagen, also jetzt als etwas, an dem man Kritik üben könnte, also verstehe ich das einfach nicht.
Du hast dich im Laufe deines Beitrags von dem ersten Gedanken ein bisschen entfernt, wenn ich es richtig verstehe. Also der erste Gedanke war, wo ich habe gesagt, die Studenten überhöhen da ihr tatsächliches Studieren ziemlich, wenn sie so auf humanistische Ideale gehen. Da hast du gesagt, wo ich das eigentlich herweise und das ist auch bloß so eine Geschmacksbehauptung. Das war die eine Ecke. Und dann bist du mehr geschwenkt auf das Argument, ist doch nicht verkehrt und ist doch nicht ungeschickt, der anderen Seite, an die man hin protestiert, zu sagen, eine Korrektur wäre doch auch in deinem Interesse. Und das hast du unterstrichen oder mit Stoff gefüllt an dem Beispiel, eine rein auf verwertbares Wissen reduzierte Ausbildung ist doch auch nicht im Interesse der einstellenden Unternehmen. Ja, das verstehe ich richtig. Und dann hast du das zweite Beispiel noch dazu genommen, bei der Umwelt. Da gibt es ja, deinem Beitrag gemäß, da gibt es ja gleich überhaupt kein anderes Argument als, ihr könnt doch nicht den Ast absägen, auf dem ihr selber sitzt.
Klar kann ich auch sagen, also ich fühle mich eben mit Mutter Erde heute besonders verbunden. Also natürlich gibt es eine Unzahl von Argumenten. Ich sage auch nicht, dass das richtig sei, sich nur darauf zu beziehen, das ist auch ein Fehler. Wo ich was dagegen habe, ist, weil jemand das Argument benutzt, sozusagen eigentlich jetzt etwas theoretisch gesprochen und einen Verblendungszusammenhang zu unterstellen, er könnte das also entweder selber nicht mehr erkennen, warum er überhaupt so argumentiert, oder würde sich durch diese Art des Argumentierens sozusagen schon in die in die Unterwerfungsgeste gegenüber den systemischen Zusammenhängen stellen. Also, das halte ich halt für, nicht nachvollziehbar.
Jetzt gerade, wenn du die letzten beiden Formulierungen, du wählst sie so ein bisschen karikierend, Verblendungszusammenhang und sich, wie war es das, dienend in die systemischen Zusammenhänge stellen, war so ähnlich. Wenn man die Karikatur einen Augenblick weglässt, was ist es denn sonst? Also wenn jemand sagt, nehmen wir das Umweltargument, man wendet sich an die Industrie und sagt, ihr müsst doch auch für Filter sein, für Abgasnormen, für CO2-Beschränkungen, denn sonst könnt ihr morgen nicht mehr die Profite machen und von der Gesellschaft profitieren, die ihr benutzt, wenn das Klima kippt und alles kaputt geht. Dein Gedanke. So, das wäre doch ein sehr überzeugendes Argument dafür, dass auch die Unternehmen und auch der Staat, der den Wirtschaftserfolg will, sich für sowas einsetzt.
Muss nicht der Staat, oder kann ja auch hier jeder beliebige sein. Also wenn ich halt sage, komm, es ist doch Quatsch, jetzt jedes Wochenende einen Kühlschrank in einen Gartenteich zu werfen, dann sagt er ja, wieso, also ist so nicht meine Biotopanlage, fahre ich sowieso nicht hin. Ja. Da komme ich mit meinem Interesse, also wenn ich sozusagen darauf bleibe, zur Durchsetzung moralischer Norm oder irgendwelcher Kritik, brauche ich im Zweifel immer etwas, was es dem anderen erlaubt, eben auf einer Abstraktionsebene oder im Sinne eines, vielleicht jetzt Allgemeinwohls oder eines allgemeinen Wertes, das nachvollziehen zu können. Weil das doch mit den Studenten, wenn wir jetzt, also das Beispiel war ja, warum finden sich nicht die Studenten auf der Grundlage dessen, dass ihnen das einfach nicht passt? Ja, also jetzt nehmen wir das mal. Da finden sich 10.000 Studenten und dann kommt da irgendein, weiß nicht, Fritze vom Bayerischen Rundfunk oder sonst wer und sagt, so, was haben sie zu sagen? Und dann sagen die halt, ja, passt uns nicht. Also ob jetzt da sozusagen, das ist doch klar, dass dann da irgendeine Diskussion zwischen denen stattfindet, dann schaut man eben, wo man gemeinsame Interessen hat oder wie man eben ein alle angehendes Interesse artikulieren könnte. Ich glaube, in anderen Bereichen, also sehe da den eben nicht irgendwie sich daraus ergebenden kritikwürdigen Punkte.
Also, dann muss ich nochmal bloß erinnern an den Punkt, sofern gemeinsame Interessen vorliegen, ist das ja auch gar keine Kunst. Sofern die nicht vorliegen, ist es eine Selbsttäuschung, wenn man meint, man könnte für das eigene Bedürfnis was tun, wenn man der anderen Seite anbietet, es ist doch in deinem Interesse, wenn du für mein Interesse was tust. Schon die erste Geschichte mit der Umweltsache. Ja, da ist der Standpunkt, ich möchte in einer gesunden Umwelt leben. Dein Biotop von mir aus oder sonst was, die Seen und das Wasser und die Luft und so zu. Dieses Bedürfnis ist nicht dasselbe wie das Bedürfnis der Industrie oder des Gesamtstaats, der sagt, ja, so versauen darf man die Umwelt nicht, dass am Schluss, sagen wir mal, der Profit nicht mehr geht. Dann gibt es ja gar eine Einsicht. Und das hat ja der bürgerliche Staat in den Jahren zwischen 1970 und 1980 gelernt, dass er eine ganz neue Abteilung von Staatsverwaltung aufbauen muss. Aufpassen auf die Umweltverschmutzung. Aber auf die passt er jetzt auf. Nach Maßgabe der Dauerhaftigkeit seiner marktwirtschaftlichen Erfolge. Und es ist nicht dasselbe wie nach Maßgabe meines und deines Bedürfnisses nach gesunder Luft und sonst was. In der Volksgesundheit ist immer ein gewisser Teil von Erkrankungen als erträglich mitgedacht. Degeneration nicht schädigt. Aber das Individuum, das ist erwischt natürlich sehr. Also da merkt man dann, wenn man sich der anderen Seite anbietet, es ist doch in deinem Interesse, Umweltschutz zu betreiben. Dann sagt die andere Seite, wenn sie sich davon belehren lässt, von dieser Bewegung, und es war ja so, auch das ist erst von außen gekommen, da haben auch nicht die Industriekapitäne gesagt, wir müssen Umweltschutz machen. Aber die haben sich belehren lassen, dass es das braucht. Aber was sie gelernt haben war, es braucht es für sie und deswegen auch in der Weise und in dem Maß, wie es diese Rücksicht für sie braucht. In dem Sinn sehe ich auch bei deinem zweiten Thema so. Wenn du sagst, wenn die Studenten den Bildungspolitikern und sogar den zukünftigen Arbeitgebern als welche anbieten, die sagen, bloß auf diesen engen Bachelor in 6 Semestern reduziert, da kommt doch nicht der Verantwortungsträger, der eine freie Übersicht hat, der auch die Rolle eines Vorgesetzten ordentlich ausfüllen kann, der kommt doch da nicht raus. Und die Unternehmen sagen, oder die Bildungspolitiker sagen, stimmt, der kommt so gar nicht raus. Dann gehört richtig dazu, ja, man muss, dann findet eine Anerkennung des Bedürfnisses, dass die Studentenschaft einen breiteren Blick hat, dass sie gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Dann findet eine Anerkennung dieses Bedürfnisses in einem gewissen Maß sogar statt. Und da war ich eigentlich vorhin bei der Beantwortung von ihm gewesen und bin stecken geblieben in der Geschichte. Das findet mit mancher Symbolik statt, war da das Argument. Wie viel Studium Generale dann wirklich nötig ist, wie viel wirkliches Besuchen von Vorlesungen über gesellschaftliche Probleme oder über philosophische Fragen oder was auch immer dann wirklich stattfindet, oder ob das schon mit der Ankündigung von Frau Schawan, nächstes Jahr erhöhen wir das BAföG um, ich weiß nicht was, 10% oder so. Oder ob schon damit erledigt ist, die Anerkennung der Studentenschaft als einer respektablen und in ihrem Stolz und in ihrer Selbstachtung als zukünftige Verantwortungsträger zu hofierenden Gruppe, ob das damit schon erledigt ist, ob es erledigt ist mit, dann erhöhen wir wirklich den Bachelor von 6 auf 8 Semester oder nicht. Das ist dann alles gar noch nicht ausgemacht und hängt auch ein bisschen am Streit und an dem, wie hartnäckig die Studenten weiter streiken oder nicht weiter streiken. An der Stelle wollte ich sagen, da findet Symbolpolitik statt. Es wird denen was gewährt, was zugegeben. Und die Frage, reicht es jetzt schon, um diesen besonderen Stand mit seiner besonderen Selbstauffassung gerecht zu werden und ihn zu besänftigen? Das stellt sich raus. Also, in dem Sinn, ja, Punkt, Schluss. So läuft und so muss es laufen, wenn man sich der anderen Seite anbietet, als jemand, mein Anliegen ist doch eigentlich deins.
Also, ja, ich verstehe nicht, wie das immer, also der die Bundesminister, in dem Falle jetzt dann Bildungsminister, dann wie als vorwiegendes Eigeninteresse die Erfüllung der Bedürfnisse der Gesellschaft. Oder ich will jetzt mal das Weltbild, was dahinter steckt, nachkonstruieren. Also das ist sozusagen, wenn ich mich an den Bundesminister wende, dann habe ich davon auszugehen, dass der als Eigeninteresse, obwohl es ja auch ganz Richtiges ist, weil es ja, also Eigeninteresse kann er nur haben, wiedergewählt zu haben. Ja, da bin ich jetzt schon mal in einer vermeintlich ganz guten Position, wenn ich 30.000, 40.000 Studenten dazugehöre, die sagen, wir wählen niemanden, der Studiengebühren macht. Also das steht sozusagen dahinter, dadurch, dass ich auf den Bildungsminister eingehe, derjenige verfolgt eben nur die Interessen der Wirtschaft und deswegen unterstelle ich mich sozusagen den Ansprüchen der Wirtschaft, weil ich mich mit einem Sachargument wie zum Beispiel, du kannst kein Interesse daran, dass die soziale Differenzierung weiter zunimmt, aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel oder aus gesellschaftspolitischen
Ordnungsgründen.
Ja, zum Beispiel. Also gut, ich kann natürlich dann wieder sagen, nee, eigentlich hat der Bundesminister für Wissenschaft und Erziehung, der hätte dann eigentlich ein Interesse, dass das weiter so bleibt und dass das weiterhin so wird. Aber also ich verstehe einfach nicht die Situation oder das Weltbild nicht, was dahinter steckt. Also was jetzt sozusagen der kategorische Denkfehler ist, der da begangen wird bei der etlichen oder bei aller Kritik, die im Moment so herrscht.
Da wollte ich jetzt mehr sagen, es ist doch den Abend über gesagt worden. Du billigst es nicht und du sagst es doch deswegen, das muss doch nichts Schlechtes sein. Aber das Weltbild, das jetzt da dahinter steckt, heißt, Kritik verlangt, dass man sich mit dem objektiven Zweck der Institution, mit der man es zu tun hat, die einem Ärger bereitet, auseinandersetzt und die weiß. Und das, finde ich, findet nicht statt. Stattdessen finden Argumentationen statt, bei denen die Kritiker immer für sich werben. So, das war die große Linie, also das war doch zu verstehen.
Aber darum geht es doch gerade, dass die Universität nicht, die Universität ist doch als Institution nicht systemisch notwendig, eine Institution, die sich den Zwecken der Wirtschaft unterwirft. Darum, das ist doch gerade das Anliegen, das viele Studenten haben, dass es jetzt so wird und dass es so ist. Das ist ja gerade ein Teil der Kritik. Also wenn ich schon im Sinne von, wenn ich jetzt sage, der Wirtschaft, da hätte ich ja gar nichts dagegen, der Industrie kann es immer nur und zwar ausschließlich um die Verfolgung von Profitinteressen gehen. Ja, aber also ich verstehe nicht, wie das bei der Institution der Universität und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, wie das bei der Institution oder bei einer politischen Institution. Also funktioniert es halt, wenn man das halt macht, oder kann man das halt so machen, dann finde ich das halt methodisch schwach.
Naja, dann vielleicht lohnt es sich noch einmal ein Zwischenglied zu sagen. In dieser Ordnung regiert die gewählte Führung ein Gemeinwesen, bei dem der Profit, ja, nicht in dem Sinn, das ist ein Privatinteresse und ein irgendwie übergewichtiges Privatinteresse, sondern in dem Sinn, die Marktwirtschaft und ihr Erfolg ist die Lebensgrundlage des gesamten Gemeinwesens. Bis hin zum Staatshaushalt, der aus Steuern bezahlt wird, bis hin zu allen Löhnen, die bezahlt werden, bis hin zu der Kaufkraft, die auch noch das Wirtshaus am Eck ausstaffiert. Alles ist Geld, das durch den Kapitalkreislauf unter die Leute gebracht wird. Und deswegen anerkennt der Staat, dass er vom Erfolg des Kapitals und seinem Wachstum total abhängt. Und deswegen will er auch diesen Erfolg und richtet seinen eigenen Laden, einschließlich des Staatshaushalts, auf den Zweck aus. Das gilt ganz generell erstmal in dem Gedanken, der Staatshaushalt muss sparsam organisiert sein, um die steuerzahlende Wirtschaft nicht mehr als nötig zu belasten. Dann heißt es aber auch, die Staatsausgaben müssen gezielt organisiert werden dafür, dass sie die Wirtschaftsbedingungen im Land fördern. Die sollen auch noch was anderes fördern. Aber ohne die erfolgreiche Förderung der Wirtschaftsbedingungen ist alles überhaupt nichts. Und daher kommt diese Priorität des Kapitalinteresses in unserer Gesellschaft. Nicht deswegen, weil ein Privatinteresse unnötigerweise bevorzugt wird, sondern weil wirklich alles darauf gegründet wird. Und jetzt kommen die Hochschulen. Und die Hochschulen haben selbstverständlich, und das weiß auch jeder, übrigens alle Schulen, die Aufgabe der Wirtschaft und den Staat mit seinem Personalbedarf, den Nachwuchs zu erzeugen. Selbstverständlich, für was denn sonst? Und dazu gehört, dass man den Bedarf der Wirtschaft befriedigt, aber es gehört genauso dazu, dass die staatliche Fürsorge für Bildung und Wissenschaft auch über den Tagesbedarf der Wirtschaft hinaus ist. Ja, das gibt jetzt deinem Gedanken ein bisschen recht. Ich wollte es auch deutlich machen, so einfach, immer was der Arbeitgeberverband sagt, macht die Regierung. So ist es nicht. Die Regierung richtet ein Bildungswesen ein, das selber als Kostenfaktor im Staatshaushalt natürlich sparsam und effizient sein soll. Effizient für den Zweck, den notwendigen Nachschub an Qualifizierten zu produzieren. Für alle Berufe, das sind die staatlichen und das sind die privaten gemacht. Und der Nachschub, der soll, oder auch die Wissenschaft, die ja dann wissenschaftliche Ergebnisse bereitstellt, die soll nicht nur den Tagesbedarf, sondern auch den von morgen befriedigen. Deswegen, jetzt zurück zu dem Hauptthema, deswegen gehört zu dem Sektor Ausbildung ein Dauerstreit. Es ist richtig das Wesen des Ausbildungssektors, dass es dauernd den Streit gibt, ist er eigentlich zu nah am Bedarf der Wirtschaft dran und deswegen nicht mehr zukunftsorientiert. Für die morgigen und übermorgigen Bedürfnisse der Wirtschaft nicht geeignet, genauso wie der Gedanke, den die Studenten heute ziemlich gegenwärtig forcieren, ist er zu nah an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und zu weit weg an der staatsbürgerlichen Verantwortung. Denn auch die soll ja rauskommen, dass die jungen Ausgebildeten auch bewusste Träger des Gemeinwesens werden, dass sie auch eintreten für die Demokratie und für die Ordnung und dass sie die verantwortlichen Rollen und die Akademiker und die Intellektuellen haben doch alle, man kann doch fast sagen durchgängig Rollen, die haben zu tun mit der Beaufsichtigung der Massen. Ob man Lehrer wird und dann die Kinder wieder zurecht macht für die Gesellschaft, ob man Sozialarbeiter wird und die Flippis beaufsichtigt, ob man Richter wird und darauf aufpasst, ob alle sich ans Recht halten und. Man kann vielleicht auch den einen oder anderen Beruf finden, der jetzt da nicht drauf so leicht drauf zu beziehen ist, sagen wir mal Orchesterdirigent. Aber im Großen und Ganzen sind es doch alles Aufsichtsrollen. Und die sollen natürlich bewusst und verantwortungsbewusst ausgeübt werden. Und deswegen gibt es einen beständigen Streit am Bildungssektor. Ist die Ausbildung zu berufsorientiert oder zu allgemeinbildungsorientiert? Nach der allgemeinbildungsorientierten Seite gibt es ewig die Kritik und dann haben sie Hegel studiert und können nichts, wenn sie in die Fabriken kommen. Und das war jahrzehntelang die Kritik. Und dann haben sie hohe Theorien gelernt und die Industrie sagt, man hat nichts davon. Und übrigens nicht bloß die Industrie, sondern auch die Institutionen der Staatsverwaltung, wo ja dieselben Leute dann auch hin sollen. Dann heißt es, man muss sie näher an dem Bedarf orientieren. Das war jetzt ein Jahrzehnt der Bildungsreform. Wir bringen den Studenten eigentlich gar nicht mehr die Wissenschaften bei, sondern Wissenschaft immer nach Maßgabe von Berufsbildern. Ja, und das ist war die interessante Vervielfältigung der Wissenschaft, die in dem Jahrzehnt oder in den 20 Jahren stattgefunden hat, so dass es inzwischen einen Autoprofessor gibt, ja, den Dudenhöfer und also lauter Fächer, so wie quasi ein Professor für Ökonomie und Ökologie von Abwassersystemen. So Zeug, ja. Früher hat man gedacht, man studiert Physik oder Chemie und hinterher hat man was gelernt und dann geht man hin und macht Abwasserwirtschaft. Und jetzt lernt man Abwasserwirtschaft. So was meine ich, ja. Diese Vervielfältigung hat es gegeben, jetzt gibt es eine umfassende Orientierung der Ausbildung an Berufsbildern. Jetzt kommt ganz logisch die Kritik auf, ist es nicht viel zu nah am Tagesbedarf der Industrie und der Staatsverwaltungen und ist es nicht deswegen einerseits nicht zukunftsoffen im Sinn von, werden auch die Bedürfnisse der Technologie von morgen bedacht, nicht bloß die von heute. Findet denn eigentlich noch Grundlagenforschung statt und nicht nur industrienützliche Anwendungsforschung? Genauso wie kommt eigentlich auch noch die staatsbürgerliche Verantwortungsschulung zum Zuge. Und muss man nicht da wieder mehr Gewicht drauflegen? So. Und jetzt ist das die öffentliche Debatte und da mischt sich wieder der Arbeitgeberverband rein und da wird wieder das Beschäftigungsverhalten der jeweiligen Personalbüros beäugt und gesagt, folgen Sie eigentlich dem Bachelor sortieren oder nicht? Und wenn Sie das nicht gut tun, dann merkt man wieder, wie wichtig die Orientierung auf die Wirtschaft ist, dann kriegt die Uni Unrecht, weil die einstellenden Personalbüros nicht zugreifen. Ja? Das sagt nicht die Uni, richtet euch mal gefälligst nach unserer Bildungssortierung, sondern das sagt die Uni, wenn unsere Bildungssortierung von der Wirtschaft nicht ergriffen wird, dann haben wir verkehrt sortiert. So, und das ist die öffentliche Debatte. Und in der öffentlichen Debatte sind die Studenten ein Teil, ein Beitrag. Und sie ragen um nichts über diese Alternative der zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige, ja, über das zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige ewige Dilemma von Berufsorientierung und Distanz zur Berufsorientierung. Die ragen um nichts darüber hinaus. Und dazu wollte ich jetzt bloß sagen, dass sie in der Hinsicht mit beiden ihren Seiten eigentlich bloß funktionale Elemente von dem Laden sind, ist schwach. Besser wäre es, sie würden sich überhaupt über die Natur des Bildungswesens klar werden und dann würden sie so Ideale wie Bildung für jeden, freie Entfaltung der Persönlichkeit durch Bildung, dann würden sie solche Ideale von so einer Institution nicht mehr erwarten. Also insofern habe ich jetzt versucht, deine Einwände aufzugreifen und deutlich zu machen, nein, du hast schon recht. Auch die Seite der staatsbürgerlichen Verantwortung und die Seite dieses über den Tellerrand hinausfliegen, gerade bei den Verantwortungsträgern, den zukünftigen, das gehört zur Ausbildung durchaus dazu. Und das ist ein anerkannter Gesichtspunkt und die Welt wird sich gerade darüber einig, dass man den in der Bologna-Reform zu klein geschrieben hat.